Du fängst an.
Hallo und herzlich willkommen bei Eigentlich Podcast. Der Podcast, bei dem wir im Laufen reden und laufend reden. Ja, das bedeutet, Mitch und ich, wir, ich bin Flo.
Ich bin Mitch.
Ja, wir zusammen nehmen ab und zu einen Podcast auf, treffen uns irgendwo in Berlin. Jetzt haben wir uns am S-Bahnhof Charlottenburg getroffen und wir sind tief im Westen von Berlin. Also Wilmersdorfer Straße, da starten wir und wir wollen einen Schwenker laufen Richtung Halensee und mal gucken, wie weit. Aber Ziel ist Grunewald und wir sind jetzt auch wieder bei der Jahreszeit, wo es früher dunkel wird. Das heißt, ich habe eine Taschenlampe dabei.
Ja.
Und wenn wir in Grunewald sind, dann werden wir vielleicht auf diese Taschenlampe angewiesen sein. Mal gucken, wie lange uns diese Folge trägt. Ja.
Ja.
Wie lange mit. Ich bin auch völlig blank, sag ich mal. Ich weiß nicht, was du jetzt für ein Thema hast.
Vielleicht fühlst du es ja schon.
Nee, fühlen kann ich da gar nichts.
Gut. Also, und ich fange mal an, ohne dir zu sagen, worum es geht. Und die Leute, die schon das, die Überschrift gelesen haben von dem, was wir heute machen, die wissen ja, worum es geht, aber du weißt es noch nicht. Und ich möchte dann mal Zitate aus einem Text vorlesen. Laufen wir jetzt auf die andere Seite?
Nee, wir gehen noch ein bisschen hier an dieser Seite lang. Und wir kreuzen aber gleich wieder eine Episode.
Ja, genau. Weißt du, ich weiß nicht mehr welche, aber lustigerweise habe ich da noch das Bild im Kopf. Es war auch spät abends. Aber ich weiß nicht mehr, was wir das war.
Da haben wir Ghost in the Shell aufgenommen.
Ja.
Und die Anschlussepisode, das war deine erste Folge zu Dan Sims.
Ah, wow, passt ja ganz gut. Ach, und dann sind wir genau um den See gelaufen.
Dann sind wir aber nicht in Halensee, sondern in den Liebnitzsee. War das Liebnitzsee?
Ja.
War Liebnitzsee.
Ja, das war gruselig.
Gruselig.
So, und jetzt geht's los. Jetzt kommt ein Zitat aus einem Büchlein. Mehr sage ich erstmal nicht. Und ich lese das jetzt einfach mal vor. Es ist relativ viel.
Ja, okay.
Und meine Frage oder Aufforderung oder Anforderung an dich wäre jetzt, ja. Anrufung an dich wäre jetzt, mal zu überlegen und frei zu assoziieren, worum es da gehen könnte oder was das ist, wo das herkommt. Also, hier das kurze Zitat. Es wäre leichtsinnig von mir, meinem Leser verheimlichen zu wollen, dass dergleichen Überlegungen nicht nur äußerst unpopulär sind, sondern sich sogar in bedrohlicher Nähe jener wolkigen Phantasmas bewegen, die das Gehirn von Zeichendeutern und Weltverbesserern beschatten. Ich muss das Risiko auf mich nehmen und meinen mühsam erkämpften Ruf der Wahrhaftigkeit, der Vertrauenswürdigkeit und der wissenschaftlichen Urteilsfähigkeit aufs Spiel setzen. Es geschieht dies, wie ich meinen Lesern versichern kann, nicht leichten Herzens. Ich bin aufrichtig gesagt bekümmert um das Los derer, die unvorbereitet von den Ereignissen überrascht werden und ahnungslos deren Unfassbarkeit ausgeliefert sind. Seite 10, das ist noch in der Einleitung.
Okay. Ist es Belletristik?
Nee, also das ist kein Quiz jetzt, einfach mal. Du musst es nicht erraten, sondern ich will einfach so, das ist die Stimmung, weißt du, wie so ein Keks eben, ne? Oder wie so ein Skat.
Ich will so langsam, okay, ich muss
so
jetzt
einfach
ich
so,
muss jetzt kein Rätsel.
Was passiert
kein
in dir? Nee, das ist ja, wir hatten ja auch mal über Gestalttherapie, Phänomenologie diese Folge, einfach von innen, was von innen so jetzt in deinem Erkennen, Hören, was passiert in dir? Bist du eher skeptisch, bist du eher interessiert, ablehnend, hast du jetzt schon die Schnauze voll? Oder möchtest du mehr wissen? Stört dich meine Stimme? Was passiert so, wenn du das
hast? Ja, ich bin jetzt schon, also ich, weil ich so ein bisschen so, ich muss jetzt erraten, was es ist.
Nicht erraten, ne? Nur
ja, aber insofern habe ich die ganze Zeit geguckt, ja, wie kann ich das sagen? Ist das jetzt Anfang 20. Jahrhundert oder ist es jetzt schon 21. Jahrhundert? Also deswegen habe ich immer diese Fragen im Kopf gehabt. Aber wenn du jetzt fragst, was mit, also es scheint ja, eine Entdeckung oder eine, ja, der Erzähler,
ja,
der den Leser direkt anspricht, ja, der hat ja quasi eine Art von Offenbarung,
mhm,
und lässt jetzt quasi seine Leserschaft daran teilhaben. Man weiß es noch nicht, was es ist. Es wird so ein Suspense gepflanzt.
Also ein bisschen, wenn du sagst, Offenbarung, hat das so was Geheimwissenmäßiges. Also beziehungsweise was allgemein Sichtbares, was aber von ihm jetzt nochmal gezündet werden kann, eine Stufe oder so in der Art.
Wenn du es so übersetzen willst, du weißt so mehr als ich.
Ja, Sie sind jetzt, das ist ja, klar, genau, das habe ich von meinem Hintergrund deine Worte wieder weitergetrieben. Jetzt kommt das zweite Zitat. Ich habe 4 am Anfang, um die Folge zu öffnen. Es ist schwierig, die Tragweite zeitgenössischer Ereignisse richtig einzuschätzen. Und die Gefahr, dass das Urteil im Subjektiven befangen bleibt, ist groß. Ich bin mir daher des Wagnisses bewusst, wenn ich mich anschicke, denen, die mich geduldig anhören wollen, meine Auffassung von gewissen zeitgenössischen Ereignissen, die mir bedeutend erscheinen, mitzuteilen. Es handelt sich um jene Kunde, die uns von allen Ecken der Erde erreicht. Jenes Gerücht von runden Körpern, die unsere Tropo wie Stratosphäre durchstreifen, genannt Saucers, Teller, Disks und UFOs. Unidentified Flying Objects.
Ja, okay. So, das ist, I see the chemtrails at night.
Also, aber was passiert ist in dir, wenn du diesen...
Ja, also, ja, jetzt wird es ja konkret, ne? Also, jetzt wird es ja quasi so in Richtung, Geheimwissen, was du schon gesagt hast. Das heißt, der Erzähler berichtet von einem Ereignisstrom, der erstmal so zeitgenössisch, also das heißt, die Ereignisse tauchen überall auf, ja, und sind global. Das heißt, es ist nicht nur so seine Empfindung jetzt, sondern es ist ein globales Ereignis, was er hier so konspirativ mitteilt.
Ja. Ja. Und dieses Ereignis benennt er auch, da geht es um...
Ja, es geht so um fliegende Untertassen.
Fliegende Untertassen, genau.
Also so ganz klassisch, ganz klassisch.
Heute hätte man die heute zum ersten Mal beobachtet, wären es wahrscheinlich fliegende CDs.
Unidentified Objects, oder? UFO.
Unidentified Flying Objects.
Flying, das, ich habe gerade überlegt, das F kann ich nicht auflösen.
Das ist aus dem Buch, so viel gebe ich jetzt auch noch mit dazu. Das ist zum ersten Mal erschienen in Zürich bei Rascher 1958.
Okay.
Ich habe jetzt allerdings ich werde die Quotes alle natürlich auch auf der Webseite publishen, mit Seitenzahlen, allerdings aus dem Buch von 92.
Ja.
Von, es fällt mir der Verlag nicht ein, aber das wurde dann später von Patmos aufgekauft. Also gut. Aber was ist jetzt so deine Haltung gegenüber dem Autor oder der Autorin? Wenn du willst, wie stehst du dem gegenüber, was du bis jetzt gehört hast?
Na, skeptisch.
Skeptisch, okay.
Was erwartest du? Erzähl mal mehr, das ist interessant.
Ja, genau, okay. Wir bleiben mal die Skepsis. Und diese Skepsis, okay, dann frage ich gleich vorneweg die Skepsis. Deshalb, weil es hier um... etwas geht,
ja, das, um etwas,
was,
ja,
das ist, was nicht sein kann.
Was nicht sein kann?
Was ist die Frage? Es geht um, was ist es, was dich so skeptisch macht? Also skeptisch bedeutet immer, nee, das kann ja wohl nicht sein. So.
Das kann ja nicht sein. Das, also allein, ja, es klingt so, als ob dieser Erzähler Erfahrung mit eben solchen außerirdischen Objekten gemacht hat. Und die mitteilen will und dass die ja weltweit auftreten. Das ist ja schon eigentlich eine Sache, die man mit gesundem Menschenverstand nicht nachvollziehen kann.
Mhm. Okay, weiter geht's. Jetzt kommt das dritte Zitat und danach noch eins und dann sind wir quasi mitten auf der Bühne.
Jetzt müssen wir unter die Schienen durch, über die Straße. Weil sonst zweigen wir auf die anderen.
Sind wir hier lang gelaufen?
Sonst müssten wir hier die Dan Sims-Folge weitermachen.
Fertig. Drittes Zitat. Es ist keine Anmaßung, die mich treibt. Oh mein Gott, siehst du das? Unter der Wolke? Nein, da drüben, siehst du das? Oh Gott. Nein, das war nur eine S-Bahn. Oh, ich war jetzt so gefangen schon. Ich war schon so geprimed für meine Wahrnehmung, war jetzt schon bei UFOs. Aber es war nur eine S-Bahn. Weiter geht's. Es ist keine Anmaßung, die mich treibt, sondern mein ärztliches Gewissen, das mir rät, meine Pflicht zu erfüllen, um die wenigen, denen ich mich vernehmbar machen kann, vorzubereiten. Dass der Menschheit Ereignisse warten, welche dem Ende eines Äon entsprechen, wie wir schon aus der altägyptischen Geschichte wissen, sind es psychische Wandlungsphänomene, die jeweils am Ende eines platonischen Monats und zum Anfang des nachfolgenden auftreten. Es sind, wie es scheint, Veränderungen in der Konstellation der psychischen Dominanten, der Archetypen, der Götter, welche säkuläre Wandlungen der kollektiven Psyche verursachen und begleiten. Diese Wandlung hat innerhalb geschichtlicher Tradition angehoben und ihre Spuren hinterlassen. Zunächst im Übergang des Stierzeitalters zu dem des Aries, also Widder, sodann vom Zeitalter des Aries zu dem der Fische, dessen Anfang mit der Entstehung des Christentums zusammenfällt. Und wir nähern uns jetzt der großen Veränderung, die mit dem Eintritt des Frühlingspunktes in welches Sternzeichen fällt?
Keine Ahnung.
Wassermann, Aquarius, erwartet werden darf. Oder bei Jesus Christ Superstar. Age of Aquarius, Aquarius. Okay, habe ich dich jetzt komplett verloren?
Ja, so ein bisschen hast du mich verloren tatsächlich. Aber gleichzeitig bekommt das ja nun nochmal ein mächtiges Fundament an Theorien, wie auch immer Theorien, die ja so über Zeitalter und irgendwelche Dynastien, die da aufgezeigt werden, also so ein bisschen.
Kannst dich vielleicht an den Film 2012 oder so war das, glaube ich, erinnern. Also war doch diese End-of-the-World-Prophezeiungssache, wo es auch diesen einen Film gab.
Von Emmerich.
Emmerich, genau.
Wo der Countdown läuft.
Und genau, also diese Zeit, in der wir jetzt leben, deshalb auch bei Jesus Christ Superstar, Age of Aquarius, das ist halt dieser große Umbruch und auch diese große Hoffnung von einem neuen Zeitalter, das sich wegbewegt von den Kriegen, von dem Kapitalismus und so weiter.
Ja, also die Äonen, ne? Dass es sich das Zeitalter wechselt. Und
ja, das sind wohl, also ich kenne mich da nicht so aus, da bist du ja eher als... Du bist ja Astrologe, Hobbyastronom, Entschuldigung, Hobbyastronom, hau mich nicht. Aber trotzdem, diese Form der Astrologie knüpft sich ja, glaube ich, schon auch an astronomische Beobachtungen an.
Ja, ich glaube, das sind jetzt aber nur jetzt reine Beobachtungen bzw. Sternzeichenanalogien.
Also steht ja hier, der Frühlingspunkt wandert von Sternzeichen zu Sternzeichen, weil über die Jahrtausende hinweg sich einfach die Konfiguration wahrscheinlich unseres Sonnensystems ein bisschen kippt oder irgendwie sowas in der Art muss das sein.
Naja klar, es gibt ja Schwankungen und da ändern sich halt auch diese Fixsterne am Himmel. Über tausende von Jahren ist das Sternbild am Himmel etwas anders, etwas verschoben.
Ja.
Aber es hat mich so ein bisschen an Winter is Coming von Game of Thrones, wo dann halt auch Winter nicht saisonal ist, sondern dann halt wirklich so über mehrere Jahre geht, ja, das finde ich dann immer so eine, oder Jahrzehnte, das finde ich ja schon auch eine starke Vorstellung. Das Narrativ ziemlich stark.
Ja, tolles Bild, ne? Und das ist, glaube ich, auch in meinem absoluten distanzierten Laienverständnis, so um die 2000 Jahre ist das wohl, wo immer ein solches Äon sich abwechselt. Deshalb war das letzte, der letzte Wechsel fällt eben zusammen mit der Zeit, die man jetzt so um Christi Geburt nennt, was natürlich jetzt dann unserem Autoren, das ist ein Mann, so viel verrate ich schon mal, natürlich auch klar macht, dass Religion eine Rolle spielt. Ne? Also er verhärtet jetzt nochmal, also er knüpft quasi dieses UFO-Thema an die Sterne und gleichzeitig an Jesus. Ne? Das,
ja.
Das macht er da drin. Und was er auch macht, das möchte ich jetzt nur, ich glaube, weil das ist schon wichtig, für das Feindheilige in diesen Gedanken, die nachher noch so kommen. Er sagt auch, hier, dieser Satz ist, glaube ich, ganz wichtig. Es sind, wie es scheint, Veränderungen in der Konstellation der psychischen Dominanten, der Archetypen, der Götter, welche säkulare Wandlungen der kollektiven Psyche verursachen oder begleiten. So, das ist, glaube ich, so ein Dreh- und Angelpunkt für mich. Okay. Da drin steht erstmal der Begriff der Archetypen.
Ja.
Und diese Archetypen sind von diesem Menschen ein Begriff, der nach hinten raus irgendwie so eine Öffnung hat, eben auf sowas, was wir auch eben Götter nennen. Er nennt es die psychischen Dominanten, eben die Archetypen. Aber so eine religiöse, was sich dann auch hinten so in was Religiöses, in sowas Bestimmtes, in den letzten Grund irgendwie so hineinöffnet, wo er aber gleichzeitig sagt, und das hat jetzt eine säkuläre Wandlung, also weg vom Religiösen, der kollektiven Psyche. Also die kollektive Psyche, so was die Menschheit so vor sich hin psycht, das hat sich gewandelt, wurde säkularisiert, eben weg von diesen Göttern in Anführungszeichen, ist hier auch in Anführungszeichen. Und das ist dann der Punkt in diesem Nebensatz, der wichtig ist, weil da knüpft dann auf einmal eben dieses UFO-Thema an. Mhm. Also vorher gab es diese Götter, diese Archetypen, diese Mythen, und er nennt das mit den UFOs auch einen modernen Mythos.
Ja, okay.
So.
Also es wird quasi, das mystische Thema wird säkularisiert und verwissenschaftlicht durch solche UFOs.
Ja. Und er sagt ja auch am Anfang, es ist keine Anmaßung, sondern mein ärztliches Gewissen.
Genau, das hat mir auch stutzig gemacht, dass er als Arzt spricht. Ja.
Ja. Ja, es handelt sich bei diesem Autor um jemanden, der uns schon mal begegnet ist, mit dem ich irgendwie, den jeder namentlich kennt, aber mit dem ich mich nie wirklich auseinandergesetzt habe und gemerkt habe, das ist jetzt irgendwie dran. Und dann habe ich mir diesen Text rausgenommen, den ich wiederum über eine Empfehlung von Chris für eine Folge von Weird Studies, wo es auch um UFOs geht,
ja,
und die auch C.G. Jung, das ist er nämlich, also Carl, ja, Gustav Jung.
Ach, das ist ja interessant, C.G. Jung.
Ja. Und dieser Schweizer Arzt, der war bei der Veröffentlichung 1958, war er schon im hohen Alter geboren, 1875, also der war schon über 80, ist 61 auch gestorben. Also wenige Jahre vor seinem Tode hat er hier einen Text über UFOs geschrieben.
Mhm.
Hat UFOs aber auch schon seit den 40er Jahren irgendwie länger verfolgt. Also hat es begleitet, hat ein ganz großes Archiv von Texten gesammelt. Und ich weiß gar nicht genau, merke ich gerade, wo ich hin will mit dieser Folge, weil es gibt verschiedene Sachen. Das eine ist das Thema per se. Ein Arzt, analytischer Psychologe und auch Psychoanalytiker, beschäftigt sich mit UFOs. So, ne? Da ist man vielleicht interessiert, wie bringt er das alles so zusammen, dass man irgendwie da noch einen Wissenschaftsanspruch sehen kann, weil deine Reaktion fand ich deshalb halt wichtig. Wenn man unvorbereitet diese Texte, wenn man nicht weiß, von wem das ist, dann klingt es jetzt eher sowas wie so ein Regenbogen-Abreißkalender, wo dann wir so ein bisschen mit Tie-Dye-Batik versuchen, unser Sonnensystem nachzugestalten.
Ja.
Also, ne? Aber jetzt haben wir halt irgendwie so eine Koryphäe, einen Namen einfach, der eher sogar konservativ klingt. Und der kommt uns da jetzt mit diesen astrologischen, christlichen Begriffen und auch schmeißt seinen eigenen Begriff eben des Archetyps da so mit rein.
Ja, ich meine, wir können das Phänomen ja auch in anderen Biografien beobachten, dass je älter berühmte Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen werden, dass die dann auch teilweise so ins Esoterische abdriften,
mhm,
und ganz komische Theorien spinnen. Ja. Ja? Also das gibt es ja häufiger. Ne?
Kannst du dich noch ein bisschen erinnern, wie wir damals über C.G. Jung gesprochen haben, welche Folge
das ja, war? Ja, das kann ich tatsächlich. Das war eigentlich Podcast 33.
Quatsch.
Ja.
Echt? 33, oh Gott.
Ja, eigentlich Podcast 33. Und da haben wir über C.G. Jung, über die Archetypen gesprochen und das verglichen mit Erich Fromm und Freud und vor allen Dingen der Einblick übers Träumen.
Ja, genau. Das war da ging es auch um Mythen und Träume durch den Blick von Fromm. Die Neopsychoanalyse und eine eher realitätsnah und rational verankerte Blickweise auf was sind Träume, wie können wir mit Träumen arbeiten, was ist Traumdeutung. Und der hatte eben dann Freud, Jung, verglichen mit dem Ansatz, den er in Anführungszeichen seine Schule auch ein bisschen die Gestalttherapie vertritt. Und da fand ich interessant, da habe ich nämlich über Jung irgendwie mich gar nicht getraut, wirklich was Eigenes zu sagen so richtig und habe dann als Zitat da auch was erwähnt, aber das war Fromm, der Jung zitiert und deutet.
Ja.
Und ja, und jetzt nehme ich die Zitate selber in den Mund oder baue so ein Puzzle, eine Collage daraus. Und da war es auch so, dass in den Träumen Fromm Jung so interpretiert und das mit Zitaten belegt, dass Jung in den Träumen in gewisser Weise kein individuelles Geschehen sieht, sondern als ob das so ein Portal in eine kollektive Psyche, in so einen Hintergrund öffnet, was wir ja eben auch mit Penrose, mit diesen Mikrotubuli bei der einen KI-Folge hatte ich das, glaube ich, auch nochmal gesprochen, dass es halt ja auch diese Bewusstseinsansicht gibt, dass es panpsychischerweise das Bewusstsein ist in der Welt und wir sind jetzt komplex genug, um damit irgendwie in Kontakt zu treten.
Ja, also ich meine mich daran zu erinnern, du hast dann auch in dem Zusammenhang, aber ich glaube, das waren eher so Kategorien von Fromm über das Träumen, nämlich da ging es um waren das Symboliken? Das waren doch die, es gibt allgemeine Symbole im Traum, die dann so allgemeingültig sind, wo dann halt dieses Prinzip der Archetypen von Jung greift.
Ja.
Und dann gibt es halt individuelle Symbole. Ja, also das heißt, jemand, der eine bestimmte Erfahrung mit was gemacht hat, dass die Symbole dann im Traum auftauchen können.
Ja, aber diese Archetypen, wenn wir das jetzt mal rausgreifen als Fortführung, da greift nämlich jetzt dann eben dieser eine Satz Jung, der, wie du gesagt hast, wie vielleicht viele zum Ende des Lebens hin auch ein bisschen großzügiger war, wenn er in den Himmel geguckt hat.
Groß.
Der gleichzeitig,
das ist aber sehr positivistisch gedacht.
Der gleichzeitig auch
ein großes Herz hatte.
Der gleichzeitig einfach auch viel von seinem Denken eben über diese Archetypen auch seine Theorien formuliert hat und dann gleichzeitig irgendwie auf einmal merkt, geboren 75 und zwischen 75 und dann ja, Anfang 60er Jahre bald war die erste Rakete auf dem Mond gelandet. Also es ist halt so, da viel passiert ist in diesen Jahren und er hinten raus dann irgendwie auch nochmal sagt so, ja, diese Säkularisierung, die jetzt so weltweit irgendwie passiert, das kann ich mit meinem Archetypendenken, mit meinem mythologischen Sachen irgendwie in Einklang bringen.
Ja.
Also dieses UFO-Phänomen passiert spät in seinem Leben und in diesem Text habe ich so das Gefühl, dass er ein bisschen das auch nutzen kann und möchte, um seine Theorie hinten raus nochmal auf so ein neues Fundament zu stellen und zu sagen, ja, und das kommt nachher noch, Archetypen dürfen sich verändern. Aber jetzt erstmal das letzte Zitat, bevor wir dann wirklich einsteigen und dann können wir ein bisschen reflektieren. Er hat dann eine Fußnote gemacht und das ist jetzt in gewisser Weise eine Brücke zu deiner letzten Folge. Jetzt habe ich den genauen Ausdruck vergessen, wo es um diese soziologische Forschung am Einzelnen, eine einzelne Biografie in einem einzelnen Setting ging und von der man dann allerdings rauszoomt und versucht generelle
Antworten. Der sozioanthropologische Blick.
Genau. Und das ist jetzt da, wo ich meinte, ach, lustig, in der nächsten Folge.
Ja, du warst so ein bisschen wuschig.
Ja, genau. Da habe ich gedacht, und ich habe es jetzt nicht wirklich da nochmal abgeglichen, aber du wirst vielleicht merken. Und vielleicht gibt es danach noch eine Folge, wo ich diese Idee von Wissenschaft, Empirie, Daten, Experimente, alles mal so ein bisschen angucke. In der Fußnote in dem Text, also unten kleingedruckt, schreibt er irgendwann mal so als saloppes Zitat über sich selbst. Es ist ein geläufiges und durch nichts gerechtfertigtes Missverständnis bei naturwissenschaftlichen Gebildeten, dass ich die psychischen Hintergründe als metaphysisch verstehe. Während umgekehrt mir die Theologen vorwerfen, dass ich die Metaphysik psychologisiere. Beide treffen daneben. Ich bin ein Empiriker, der sich innerhalb der ihm gesetzten erkenntnistheoretischen Grenzen hält. Punkt. so ein kurzes Zitat. Ne? Und das ja, ist jetzt, dann
wehrt er so ein bisschen seinen Kritikern, oder?
Ja, also ich finde das ein, man könnte, wenn es ein Schlawiner ist, könnte man sagen perfide. Ne? Ein schönes Wort, deshalb verwende ich das jetzt. Weil er so ein bisschen sagt, naja, also die Naturwissenschaftler, die denken, ich sei Metaphysiker, das heißt, aber die Theologen wiederum denken, ich sei psychologischer Wissenschaftler, ja. Und beide haben nicht recht.
Ja.
Und das heißt jetzt, wo steht er? Gibt es ja, dazwischen einen Raum?
Ja, empirisch halt auf. Ne?
Ja.
Aber gleichzeitig als Wissenschaftler kommt dann wieder die Evidenz rein und sagt, evident. Ne? Also wo ist es dann Evidenz, die Empirie? Oder ist es jetzt eine singuläre Erfahrung?
Und das finde ich halt eben knüpft dann gewisserweise an, weil man dann eben dieses, er ist als Individuum empirisch, also er erfährt. Und das, was er erfährt, das sieht eine komplette Hälfte wissenschaftlichen Arbeitens als metaphysisch. Die andere Wissenschaft, in Religionswissenschaft, ist ja auch eine Wissenschaft, sieht es als materialistisch, wie man es auch nennen möchte. Und er sagt, nee, beide haben nicht recht. Und dann ist die Frage, wo steht er jetzt? Also steht er mit einem Bein hier, mit einem Bein da und keiner kann ihn wirklich fassen? Oder gibt es dazwischen noch irgendwas? Oder steht er an einem dritten Ort? Das sagt er ja nicht. Ne? Also er sagt zwar Empiriker,
ja.
Aber, und das ist eben genau der Punkt, was ich meinte in der Folge, ist, wenn das Individuum, also hier eben Jung sagt, hey, ich bin Empiriker, ich habe es mit eigenen Augen gesehen, ja, das UFO oder was auch immer, dann muss es doch wohl wahr sein, sonst hätte ich es ja nicht sehen können. Dann muss es ja auch da sein. Nur das ist halt immer das Problem, wenn man dann versucht, also ich kann auch sagen, wenn man versucht, allgemeine Phänomene zu beschreiben, dann sind die vielleicht nicht unbedingt so komplex und vielleicht sogar gar nicht so spannend. Und wenn man ganz konkrete, individuelle, idiosynkratische Phänomene beschreibt, wie jetzt Jung mit den Archetypen oder seinen Theorien, so, dann ist es vielleicht nicht so allgemein gültig. Ne? Aber ich finde, dass er da ganz, ganz geschickt versucht, sich irgendwie rauszuziehen und zu sagen, ich darf das.
Ich darf das. Aber dann auch die Frage, ich meine, klar, es gibt ja wissenschaftliche Überprüfbarkeit, je nachdem, in welchem System du dich bewegst. Ne? Mhm. In der Religionswissenschaft gibt es ja auch die Scholastik, die dann auch eben genau so eine Art pseudowissenschaftliche Überprüfung von Thesen dann durchkloppt. Ne? Mhm. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, natürlich in der Wissenschaft hast du halt diesen klassischen Apparat von Prüfung, ne, was dann eben wissenschaftliche Thesen anbelangt.
Mhm.
Wenn er sagt, ich bin Empiriker, ja, dann hat er ja noch immer einen Wahrheitsanspruch.
Mhm.
Irgendwo, ja, ist die Frage, wo liegt für ihn die Wahrheit, wenn es um diese Beschreibung, also du hast ja diesen Kontext jetzt zusammengerückt mit diesen Erscheinungen. Ja, also er versucht sich ja dann irgendwie selber so zu befruchten in der Annahme, dass das, was er erfahren hat, dann irgendwo auch wahr ist.
Ja. Ja, und das ist, wie gesagt, vielleicht wirklich eine eigene Folge, die jetzt nicht heavy wird oder sowas, weil ich einfach auch das Thema total spannend finde, jetzt aber nicht Gegenstand meiner Arbeit ist, sodass ich ja wirklich viel drüber sagen kann. Aber ich finde es, wenn wir uns daran aufhängen und dann eben auch deine letzte Folge da nochmal mit reinnehmen, irgendwie einfach nochmal gucken, was ist eigentlich das Konzept von Wissenschaft, was ist das heißt Wissen, was sind Daten, was ist Empirie, was sind Experimente und warum macht man die und warum machen manche die nicht und warum ist gerade in der Psychologie da so ein Riesenkonflikt, weil in der Psychologie ist es wirklich zweigeteilt.
Ups. Dankeschön.
Bitte sehr. So, das war unser Kapitel Chapter Mark. Dankeschön.
Aber das war jetzt nur die Hinleitung zu deinem Thema, oder was?
Ja, das geht okay, irgendwie. Wow. Wir gehen jetzt noch
das
so
war
ein bisschen
die
durch.
Einleitung.
Ja, jetzt gehen wir das ganz Intro. Kurz nochmal mit den Worten.
Aber warte mal, wir sind jetzt hier, das bin ich noch nie, aber ich finde es super. Wir laufen jetzt gerade über die AWOS. Und.
Ist das schon, heißt das hier schon
AWOS? Das ist, da fängt die. Ja gut, du stellst natürlich die Frage, aber ist es hier die AWOS, da hinten ist die Tribüne?
Also diese Straße vor mir sagt, manche sagen, ich sei die AWOS, die anderen sagen, ich sei nur eine Stadtautobahn.
Nein, das
beide sie liegen
hier fahren. Raus ist die AWOS.
Ja.
Und da ist ja auch dann irgendwo dieses komische Café.
Der Bierpinsel oder was?
Der Bierpinsel ist so ein Steglitz.
Ja, eben. Oder ich aber glaube, es kommt dann auch, wenn man in die Richtung.
Aber
wenn man von hier runter fährt.
Ich bin aufgeregt, als ob es die Abos wäre.
Wenn man hier die Kurve nimmt, dann kommen doch irgendwann diese drei Häuser, die auch beim Der Himmel über Berlin, wo diese Kamera vorbeifährt. Als Establishing Shot für Berlin. Also,
ich glaube, du meinst das Elektrizitätswerk?
Nee, das sind einfach so ganz normale Brandmauern, was ist Nachkriegsbrandmauern.
Okay, müssen wir mal raussuchen.
Ja,
in
haben
die
wir
Shownote.
Ja, können wir gerne machen, aber man sieht es eh nicht. Was wir alles nicht gesehen haben, könnt ihr hier sehen.
Ja. Okay.
Ich rase jetzt mal durch ein paar Sachen, weil ich möchte das noch mal ein bisschen verorten. Im Leben von Jung haben wir das jetzt verortet, das ist so zum Ende seines, 3 Jahre vor seinem Tod. Und er hat mit den UFOs irgendwie sich viel auseinandergesetzt und sein Archetypenmodell da irgendwie mit verbunden. Da gucken wir gleich nochmal drauf.
Darf ich nochmal eine Anmerkung machen? Ja. Soweit, aber ich habe das jetzt wirklich so unter, ich weiß nicht, ganz lange mal her, vielleicht irgendeine Studie davon gehört. Es gibt ja so eine vermehrte Wahrnehmung von UFOs ab einer gewissen Zeit, ja. Was dann aber auch mit einem militärgeschichtlichen Zusammenhang steht, ne? Hast du dazu Informationen? Also, dass dann quasi UFOs vermehrt wahrgenommen wurden, als dann quasi so dieses ganze, diese Angst vor dem Atomschlag größer wurde, ja? Gibt's dazu noch? Kommst du darauf zu sprechen?
Also, da weiß Jung mehr als du und ich zusammen wahrscheinlich, weil er das richtig recherchiert hat. Deshalb lese ich jetzt einfach wirklich das nächste Zitat vor. Zitat geht so. Der Auftakt zu den UFOs bildeten die in den letzten Jahren des Zweiten Weltkrieges gemachten Beobachtungen geheimnisvoller Geschosse über Schweden, deren Erfindung man den Russen zuschob, und die Berichte über Foo Fighters, das heißt Lichter, welche die alliierten Bomber über Deutschland begleiteten. Also Foo, das Französische für Feuer. Darauf folgten dann die abenteuerlichen Beobachtungen von Flying Saucers in den USA. Die Unmöglichkeit, eine irdische Basis für die UFOs zu finden und ihre physikalischen Eigenschaften zu erklären, führte dann bald zur Vermutung eines extraterrestrischen Ursprungs. Ja. Das ist jetzt so, wie er das zusammenfasst, als ersten Schnitt.
Ja. Passt ja.
Und gleichzeitig, das habe ich hier nicht mehr drin jetzt als Zitat oder sowas, aber am Ende gibt es einen Abschnitt in diesem Buch, wo er wirklich dann mal zurückguckt in der Zeit und Erscheinungen, ja, Empiriker, es erscheint, also das Erscheinungen, die man heute vielleicht UFOs nennen würde, die damals allerdings gesehen wurden, natürlich nicht als Unidentified Flying Object, sondern einfach als Scheiben im Himmel und sowas. Ne? Da gibt es auch Holzschnitte aus dem Mittelalter. Aus der Schweiz hat er, glaube ich, 2 Sachen länger auch ausgeführt, wo jemand berichtet, wie man diese solche fliegenden Scheiben gesehen hat, am Himmel so Scheiben sieht und nicht wusste, was das sein können. Und dem Beobachter wurde dann, glaube ich, kotzelend und so. Vielleicht war es nur ein Kater. Auf jeden Fall hat er sie gesehen, hat dann auch einen Holzschnitt gemacht, wo diese Bilder drin sind. Das ist auch im Buch drin. Das heißt, ich weiß, dass er argumentiert, Jung, das bringst du mich jetzt auf diese Fährte, aber Jung argumentiert auch mit diesen alten Bildern, mit dem, was ich eben mit der Säkularisierung dieser Archetypen gesagt habe und dieser Einleitung, argumentiert er in eine Richtung zu sagen, diese Archetypen können als, kann ich ja mal vorwegnehmen, als Projektion, also als fast, als Illusion gewisserweise, er nennt sie auch nicht Halluzination, sondern, er nennt sie nicht, jetzt habe ich es vergessen, aber er vermeidet ein Wort, ja, ich glaube, er vermeidet Halluzination, weil es pathologisch klingt,
und
nennt sie Vision.
Okay.
Und er sagt in diesem Abschluss hinten, diese Flying Discs, ja, oder so, die gab es schon durch die Jahrhunderte immer wieder mal. Und wir nennen sie jetzt, und da schließt dann wahrscheinlich diese kurze Einleitung, wo kommt es eigentlich her, an. Wir nennen sie jetzt nur anders und wir aufgrund der eigenen technischen Entwicklung, der kulturell-technischen Entwicklung, denken wir jetzt an UFOs, extraterrestrisches Leben, sowas. Aber in Wahrheit ist es auch nichts anderes wie das, was man im Mittelalter mal am Himmel gesehen hat und was man aber damals anders erklärt hat oder nicht mehr in unserer Notwendigkeit, es gut zu erklären, einpasst, indem man sagt, ich habe auch so ein UFO gesehen. Das entlastet ja auch, wenn man keine Angst haben muss, was das war. Wir kommen jetzt hier schon langsam weg von der Stadt.
Ja, wir sind hier am Hallensee. Ist lange her, dass ich hier war.
Ich war noch nie hier.
Das letzte Mal tatsächlich mit Chris habe ich hier eine Fahrradtour gemacht. In den 90ern.
Wow.
Ich glaube, wir sind auch hier baden gewesen.
Ja, das war nach 89, da war alles gut, da hat keine UFOs gesehen, alles Peace.
Na, aber da habe ich noch mal eine These zu dieser, weil das auch so ein bisschen da hakt, in der, was wir hatten, das ist jetzt so ein Äon, also ein Zeitalter zu Ende ging, ja. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass aufgrund von irgendwas, aufgrund von äußeren Umständen, das heißt, weil sich eben die Militarisierung des Luftraumes so entwickelt hat seit den 40ern, seit dem Zweiten Weltkrieg, ja, und seit der Angst eben vor der Atombombe, gucken immer mehr Leute hoch.
Ja.
Ja, und das Hochgucken ist ja schon an sich nicht ein gute, also es ist ja von der menschlichen Physiognomie ist es ja nicht sehr gesund, ja. Und dann klemmst du dir irgendwas ab und dann hast du halt irgendwie so im Auge so einen Reflex. Und dann ist es vielleicht, wenn Leute mehr hoch und vielleicht ist es immer am Ende von so einem Zeitalter, gucken Leute mehr in den Himmel. Vielleicht war das dann im Mittelalter dann sowas wie der Himmel fällt uns auf den Kopf, was wir von Asterix kennen. Ja, deswegen haben wir hochgeguckt, haben wir dann diese Phänomene auf einmal wahrgenommen, die dann aber jetzt, also nicht die Phänomene nicht wirklich da sind, sondern sich dann eher so durch diese Quantifizierung, also im Sinne von, dass mehr das gemacht haben, gehäuft haben.
Also da würde, wenn jetzt Jung und du auf dem Panel sitzen, irgendwie im Haus der Kultur in der Welt und darüber spricht, dann würde Jung sagen, genau so ist es. Das ist in der Tat eine seiner Hypothesen.
Ja, ich wusste.
Hatte er aber eben noch eine für ihn wichtige Theorie dazwischen geschaltet, um auch diese anfängliche Skepsis vielleicht so ein bisschen zu moderieren jetzt von dir, ne? Also was will der mit UFOs, was soll das denn? Er sieht nicht extraterrestrisches Leben, was auf der Erde landet in der Form, sondern er sieht darin eben eine Vision, die er nicht Halluzination nennt. Halluzination würde ja wirklich definitiv pathologisch, da sehe ich was da gar nicht ist, sondern wenn das alle sehen, muss es ja da sein. Wenn es alle auf der Welt gleichzeitig, es gibt ja gruppenmäßig auch solche Visionen, also da spricht er auch mehr drüber und kommt dann zu diesem Schluss mit dem am Himmel sehen in folgendem Zitat, aber ich muss dann immer zurück, weil ich finde, aber vielleicht möchte ich nochmal ein anderes Zitat später über die Herleitung der UFO. Aber jetzt erstmal das, weil du es gerade gesagt hast. Also diese Projektion, also dass man eigene innere auch unbewusste innere Thematiken selber nicht bewusst werden lassen kann. Die sind einfach zu schrecklich, zu fürchterlich und deshalb projiziert man die in andere hinein, mal ganz verkürzt gesagt. Ne? Also meine eigene Aggression ist mir so unheimlich. Ich habe immer Angst, dass ich, wenn ich explodiere, die ganze Welt zerschlagen könnte. Aber nicht von ungefähr sehe ich immer wieder aggressive Menschen, die auf mich zukommen. Ne? Also
ja,
das heißt,
verstehe.
Man
ja.
projiziert eigene unbewusste oder nicht verarbeitbare, nicht aushaltbare Anteile in andere hinein.
Oder jetzt auch ganz so Sachen, mit denen man sich beschäftigt, dass zum Beispiel als Schwangere oder als quasi Mann, der eine Schwangere begleitet, siehst du überall Kinder wegen.
Ja.
Ne? Also sowas halt. Ne? Weil vorher fällt es dir nicht auf, aber dann gibt es diese selektive Wahrnehmung, die auf einmal geschärft ist aufgrund von weil du selber davon betroffen bist.
Ja, und diese selektive Wahrnehmung ist aber gerade nicht das, was hier gemeint wird, weil es eben das Unbewusste ist. Das Bewusste, wenn du sagst, ey, lustig, seit du schwanger bist, dich über Kinder wegen,
ist zu trivial. Da ist zu wenig Metaphysik drin.
Das ist, der Kinderwagen ist ja auch real da.
Ja.
Ne? Hier wäre, mir fällt jetzt mit Kinderwegen und so kein gutes Beispiel ein, aber es geht hier darum, dass eine Projektion, ich lese es mal einfach vor, ne? Eine Projektion beim Individuum. Jung sagt, beim Individuum kommen derartige Erscheinungen wie abnorme Überzeugungen, Visionen, Illusionen und so weiter ebenfalls nur dann vor, wenn es psychisch dissoziiert ist. Das heißt, wenn eine Spaltung zwischen der Bewusstseinseinstellung und den dazu entgegengesetzten Inhalten des Unbewussten eingetreten ist. Ne? Das heißt also, das Unbewusste ein Beispiel der Aggression, es ist abgespalten. Das heißt, du nimmst deine eigenen aggressiven Potenziale gar nicht da. Die sind dir gar nicht irgendwie, sondern du bist vielleicht, was oft auch passieren kann, werden diese ganzen Wutimpulse und aggressiven Impulse abgewehrt und du fällst in eine Depression, ne, um die Füße stillzuhalten. Aber die sind da und die werden dann aus dir heraus projiziert und du siehst sie in anderen. Ne? Das heißt, wenn die Spaltung zwischen der Benutzung so Inhalte des Unbewussten eingetreten, weil das Bewusstsein um eben diese Inhalte nicht weiß und deshalb mit einer anscheinend ausweglosen Situation konfrontiert ist, so können die fremdartigen Inhalte nicht direkt und bewusst integriert werden, sondern suchen sich indirekt auszudrücken, indem sie unerwartete und zunächst unerklärliche Meinungen, Überzeugungen, Illusionen und Visionen erzeugen.
Okay, also es gibt ein Spannungsgefälle, die das eine Dissonanz, die erstmal in der Abweichung wichtig ist, ne?
Ja.
Damit sich da überhaupt ein Austausch ergeben kann.
Ja, oder um deinen Lacan ranzuziehen, den wir bei Stanislaw Lem schon mal bemüht haben, das Subjekt ist geteilt. Ne? Also nicht das kantianische Bild vom rationalen Selbst, das halt irgendwie selbstethische Normen aufstellen kann, die immer allgemein gültig sein kann, sondern Lacan sagt, wir wissen seit Freud, und das war eben Freuds Ruf, dass es dieses Unbewusste, dieses Drängende gibt, was im Endeffekt dazu führt, wir sind geteilt. Žižek nennt das in der Regel immer bei Filmkritiken the precise opposite. Ja? Also das ist immer dieses, beides ist wahr. Ja?
Ja.
Und bei Lacan ist es auch so, dass dein Gegenüber ist gleichzeitig immer jemand, der oder die oder ein Mensch, der dir einerseits ähnlich ist, den du, wenn du ihn anschaust, siehst du auch dich, und der aber gleichzeitig immer auch in Konkurrenz mit dir tritt. Ja, diesen Ort, den dieser Mensch hat, da wo du bist, kann ich nicht sein.
Ja. Ja,
das ist auch so ein ewiger Konflikt. Und das geteilte Selbst ist halt so, dass beides ist immer wahr. Ja, in der Comedy würde man auch irgendwie Jim Carrey sehen, der sagt, ja, natürlich helfe ich dir. Und wenn die Person sich umdreht, dann hast du eine Faust und macht so ein Gesicht. Beides ist wahr.
Ja, ja.
Du bist altruistisch und lieb und gut. Das ist, und es gibt aber auch immer diese beiden Sachen, das geteilte Selbst.
Also quasi so eine Dialektik dann auch in der...
Ja, eine Dialektik. Ja, wenn die Dinge in die... Das wäre dann vielleicht eine Form, wie man Psychoanalyse beschreiben könnte. Den Versuch, das Unbewusste, was ja nicht gewusst ist, ja, das ist ja per Definition nicht bewusst, in so weit irgendwie spürbar zu machen, vielleicht über Emotionen, vielleicht über Assoziationen, dass man beginnen kann, das in eine Form von Dialog mit sich selbst bringen zu können. Also lang verschüttete, vergessene, verdrängte Triebe, Impulse, Träume, Introjekte, Sätze der Eltern, Gewalterfahrung.
Also du meinst Dialog, das ist dann halt auch auf einer Ausdrucksebene erscheint. Sonst ist es ja quasi verborgen.
Also die Idee von Freud war zu sagen, was unbewusst ist, muss bewusst gemacht werden.
Genau,
ja.
Genau.
Und erst, aber solange es unbewusst ist, kann es im besten Fall erraten oder erahnt werden,
ja.
Aber kann deshalb trotzdem noch nicht wirklich erfahren und in Dialog treten.
Ja,
das ist dann der Prozess.
Und dann eben in dieser Bewusstwerdung dann auch wieder, dann können ja die schrecklichsten Vorkommnisse können ja dann bearbeitet werden. Ne? Also das ist, glaube ich, so dieser ärztliche Ansatz von Freud. Ne?
Ja, aber wir müssen jetzt wieder zurück zu dem, weil das alles, was du gefragt hast, ist bezogen eben auf das klassische Individuum, das Innere, was da so vor sich geht. Aber wir wollen jetzt ja, muss ich mal gucken, wo ich da bin im Zitat, wir wollen jetzt ja über die Archetypen, dieses Große sprechen. Ich bin jetzt einfach mal hier. Es werden ungewöhnliche Naturereignisse wie Meteore, Kometen, Blutregen, ein Kalb mit zwei Köpfen oder sonstige Missgeburten im Sinne drohender Ereignisse gedeutet, oder es werden Zeichen am Himmel gesehen. Ja?
Mhm.
Das ist halt das, was er sagt. Und er sagt halt, in dem Moment, wenn kollektiv die Anspannung sehr groß ist, und da gibt es ein Zitat, was ich nur paraphrasieren kann, das habe ich nicht rausgenommen, aber es spricht auch explizit eben um diese Zeit. Er spricht auch hier von A War of the Worlds, von dem Radioplay, ne, wo auch eine Panik...
Von Orson Welles, ja.
Orson Welles, ja. Das lief im Radio und das war gemacht in einer sehr innovativen Form, so als ob das ein News...
Dokumentation, ne? Ja, genau, so ein News, so eine News,
so ein bisschen
Nachrichten-Live-Berichterstattung.
Ja, leichte Jazzmusik und auf einmal, wir unterbrechen diese Sendung für eine wichtige Durchsage. Und diese Format sprengen, also die fünfte Wand im Radio gesprengt in gewisser Weise.
Das war ein genialer Kniff, um das Wort zu wiederholen. Kniff.
Und da ist es so, dass er das auch zitiert und halt irgendwie sagt, dass es eine Bereitschaft gibt auf einer kollektiven Ebene. Ja? Und auch, was du schon gesagt hast, das sagt ja auch, wir gucken nach oben. Ja? Die Foo Fighters, die Raketen, der Zweite Weltkrieg, atomare Bedrohung, die Atombombe, ja? Der ganze Godzilla-Mutus und sowas. Ne? Also ja. Da ist ja so viel entstanden und du hast recht, es kommt alles von oben. Er sagt, Zeichen am Himmel. Und dann ist es nicht von ungefähr, dass mit dieser großen Angst, etwas sehen zu können, vielleicht sogar jemand, um jetzt bei so einem Game of Thrones Bild wieder zu bleiben, ne? Also jemand, der bei der Wache nachts dann halb einschläft und dann nicht mehr weiß, hat sich da was bewegt oder nicht. Auf einmal ist da so eine, habe ich das geträumt? Aber es wäre naheliegend, es zu träumen, weil die Bedrohung einfach den Alltag so durchdringt.
Ja,
und da sagt er genau wie du, man sieht dann diese Zeichen am Himmel. Und das sind dann eben in unserer Zeit die UFOs.
Ja, okay. Das macht dann wieder mehr Sinn. Ne? Es wird dann wieder wissenschaftlicher. Und es ist jetzt nicht nur eine Prophezeiung, oder?
Hier noch ein Zitat, um das nochmal abzugrenzen. Persönliche Verdrängungen und Unbewusstheiten offenbaren sich an der nächsten Umgebung, dem Verwandten- und Bekanntenkreis, dem Psychotherapeuten oder sowas. Ne? Kollektive Inhalte dagegen, wie zum Beispiel religiöse, weltanschauliche und politisch-soziale Konflikte, erwählen sich entsprechende Projektionsträger. Jetzt fängt er ganz hinten in der Geschichte an, sozusagen. Projektionsträger wie die Freimaurer, Jesuiten, Juden, Kapitalisten, Bolschewisten, Imperialisten und so weiter. Also die sind dann verantwortlich. Ne? Also die Angst wird projiziert auf diese Gruppe. Ja? So. In der Bedrohlichkeit der heurigen Weltsituation, wo man einzusehen anfängt, dass es ums Ganze gehen könnte, greift die projektionsschaffende Fantasie über den Bereich irdischer Organisationen und Mächte hinaus in den Himmel. Das heißt, in den kosmischen Raum der Gestirne, wo einstmals die Schicksalsherrscher, die Götter in den Planeten ihren Sitz hatten. Ja? Das ist jetzt auch spannend, ne? Ist er jetzt religiös und sagt das so oder ist es natürlich für ihn dann in unsere Kulturgeschichte, war das der Ort der Götter?
Mhm.
Und jetzt ist halt eben genau, was du auch gesagt hast, manche hätte da auf dem Panel wahrscheinlich beide genickt, wenn er das so sagt, ja, ich kann jetzt nicht mehr die Nachbarn verantwortlich machen für heutzutage Klimaerwärmung, für atomare Bedrohung oder so, ne? Sondern das ist etwas, was uns, wo es ums Ganze geht, ne? Und was dann eben auch eine Bedrohung projiziert, die von außen kommt.
Mhm.
Und das sind dann eben diese globalen Berichte von UFOs.
Ja, also sind wir da wieder so quasi übertragen gesprochen bei den Archetypen, was dann auch eine globale Schablone ist.
Ja, und die Archetypen, da habe ich auch ein paar Zitate dazu. Wieder eine Fußnote als Zitat. Ich muss hier den Leser bitten, dem landläufigen Missverständnis, dass diese Archetypen metaphysisch seien, nicht Raum zu geben. Also es geht hier nicht um Metaphysik und das wiederum ganz so leicht kann man ihn da nicht mit der Fußnote entkommen lassen, weil es gibt schon auch wohl, aber da habe ich jetzt keine Zitate zu. Das habe ich dann nur auch sekundär. Ja, er sagt halt hier, diese Hintergründe sind nicht metaphysisch so.
Okay.
Diese Auffassung ist eine grobe Fahrlässigkeit, die sich auch akademischen Geister zu Schulde kommen lassen. Es handelt sich vielmehr um Instinkte, die nicht nur das äußerliche Verhalten, sondern auch die psychische Struktur beeinflussen. Die Psyche ist keine willkürliche Fantasie, sondern eine biologische Tatsache, welche den Lebensgesetzen unterworfen ist. Ne?
Da ist der Flo. Wir sind jetzt am Bahnhof Grunewald und kurz vor dem Café Flo.
Ist ja schön hier.
Ja, ich war auch, tatsächlich, ich bin immer nur dran vorbeigefahren, aber ich bin hier nie ausgestiegen.
jetzt springen wir mal kurz wieder zurück in diese Archetypensache. Da habe ich noch ein paar Sachen. Und zwar ist in diesem Text selbst auch noch mal ein Zitat, in dem er auch noch mal anknüpft an diese Beobachtung, dass diese UFOs jetzt als technische außerirdische Wesen irgendwie gesehen werden, die scheinbar über so abgefahrene Technik verfügen, dass sie wie so ein Kolibri hin und her fliegen können, was so massemäßig gar nicht möglich ist. Motiv, was ja bei The Expanse mit dem Protomolekül auch nochmal aufkommt, als Eros dann halt seine Flugbahn ändert, in einer Art, die man irgendwie energetisch in unserem oder in dem zukünftigen Raum gar nicht irgendwie erklären könnte. Ne? Das heißt, diese Wahrnehmungen werden technisch interpretiert oder solche wahrgenommen. Und er sagt dann hier, die Stimme hat sich jetzt bei mir ein bisschen verändert, weil wir gerade hier durch eine Unterführung laufen. Es liegt hier wohl ein Beispiel von Modifikation älterer Tradition durch neuere Erkenntniszuwachs vor. Also eine Beeinflussung urtümlicher Verbildlichung durch rezente Erwerbung des Bewusstseins, wie die in modernen Zeit häufigen Ersetzung der Tiere und Monster durch Automobile und Flugzeuge in Träumen. Also Traumdeutung, Jung, ne? Also er hat dann an den Archetypen hält er fest. Und es gibt dann aber jetzt hier angedeutet schon so eine Art Übersetzung, wo wir auch wieder beim Register sind. Ne? Ja. Man sagt, okay, dieses Tier ist eigentlich ein Löwe, eigentlich Podcast. Ne? Also wir werden die Archetypen nochmal übersetzen in neuere
Einzelheiten. Dann gibt es einen Übersetzungsprozess, wo das dann auch quasi passieren kann.
Ja, er muss ja, denke ich, also er ist ja in einer Zeit mit seinen Theorien auch groß geworden, meine ich jetzt nicht als Kind, sondern eben auch als Wissenschaftler, in der gleichzeitig diese Archetypen immer mehr verschwanden, wenn man von einem Kelch spricht oder eine Rose oder eine Vase oder so. Das sind natürlich Alltagsgegenstände, die es immer noch irgendwie gibt. Aber er bezieht sich hier drauf, dass es ihm scheinbar öfter mal vorkommt, dass in Träumen dann von Autos geträumt werden, wo der Inhalt des Traums für ihn eigentlich deutlich macht, dass es hier viel eher um eine Spinne geht oder um Löwen oder sowas.
Okay.
Also das hat er ja am Anfang auch schon gesagt, dass diese UFOs säkularisierte Versionen der Götter sind, Zeichen am Himmel. Das ist, denke ich, die Kernthese bei ihm.
Ganz kurz?
Ja.
Kurzer, also wir sind jetzt unter dem S-Bahnhof Grunewald durchgelaufen.
Ja.
Und jetzt kommen wir tatsächlich unter die AWOS. Das ist die AWOS. Also streifen wir also doch die AWOS.
Rechts ist Sarajevo, das Restaurant. Links ist Scheune, die Landkneipe. Nee, Scheune, das Bier. Was ist Scheune? Nee, das ist die Landkneipe. Scheune und rechts Sarajevo. Und jetzt gehen wir nochmal durch da unten
jetzt
durch.
Jetzt gehen wir unter der AWOS durch.
Unter der AWOS. Und ich werde da einfach drüber sprechen. Nochmal zu seinem Empiriebegriff, ne? Also wo wir schon vorhin gesagt haben, er scheint sich da so ein bisschen als sehr genaues Messinstrument darzustellen und ist ja auch offen für Dinge, die wie real wahrgenommen werden, obwohl sie vielleicht Projektionen sind, Visionen sind. Und ich finde diesen Teil jetzt aber nochmal ganz schön, weil es wieder sowas ist, wo ich denke, ja, du bist wirklich besser als die anderen, weil da steht Folgendes. Abgesehen von Kollektivvisionen, das sind eben diese, wo man Archetypen auf einmal projiziert, also das Archetypus kollektiv Unbewusste auf gesellschaftlicher Ebene generiert die UFO-Sichtungen, so, ne? Es gibt aber auch solche Fälle, wo eine bis mehrere Personen etwas sehen, das physisch nicht vorhanden ist. So war ich einmal bei einer spiritistischen Sitzung zugegen, wo von den anwesenden 5 Beobachtern 4 einen kleinen mondartigen Körper über dem Abdomen des Mediums schweben sahen und mir als dem 5., der nichts sah, genau die Stelle bezeichneten, wo er es zu sehen war. Es war ihnen schlichterdings unbegreiflich, dass ich nichts dergleichen sehen konnte. und gleichzeitig sagte dann 36 Seiten später, es gibt parapsychologische Erfahrungen, die heutzutage nicht mehr unter den Tisch gewischt werden können, sondern bei der Beurteilung psychischer Vorgänge mit berücksichtigt werden müssen. Also die Parapsychologie öffnet er dann hier die Tür. Das ist dann eben der Bereich, in dem auch versucht wird, experimentelle Formen zu finden, um Phänomene, metaphysische, kann man, ja, nee, metaphysisch falsche Wort, aber Phänomene, eben parapsychologische Phänomene, wiederholt auftreten lassen zu können und messen zu können und so.
Ja, also da greift ja auch quasi die moderne Zauberei, ne, die man dann halt auch, wo dann Massentäuschung passieren können, ja, indem bestimmte, wenn das Publikum dann auch mit bestimmten Begriffen aufgeladen wird und auf einmal dann bestimmte Sachen wahrnehmen kann.
Ja.
So, jetzt betreten wir den Grunewald. Jetzt sind wir tatsächlich im Grunewald.
Darf ich meine Angel schon auspacken?
Nee, wir müssen ja erstmal das Zelt aufbauen.
Weil wir machen eine Seance heute. Wir wollen Dinge über unseren Abdomen sehen. Eine Sache möchte ich auf alle Fälle noch machen. Ich komme so ein bisschen zum Ende und du merkst, ich habe jetzt nicht ein großes Fazit. Vielleicht fällt mir gleich noch was ein, wenn ich selber mal zusammenfasse, weil ich auch unklar in diese Folge gegangen bin mit vielen Zitaten und nicht genau wusste, wie sich das dann alles im Gespräch mit dir zu einem Gewebe des Wissens vereint. Das ist, das wissen wir nicht. Jetzt, wenn ich mit jemand anders gesprochen hätte und so unklar bin, dann wäre vielleicht was ganz anderes entstanden.
Ja, aber da kamen ja schon ein paar Erkenntnisse raus. Ne?
Ja, für mich auch Klarheiten, wie dieser Archetyp, da muss ich dann nachher nochmal sagen,
du wolltest jetzt nochmal in die Archetypen rein?
Nee, ich meine jetzt was anderes. Wir machen dann die Archetypen jetzt nur ganz kurz noch als kleines Zwischenkapitel, einfach nochmal historische Einbettung. Wir sind in den 50er Jahren und ich fand es einfach nochmal irre, das Zitat, das ich jetzt vorlese, ist aus dem gleichen Text. Vieles davon könnte man heute einfach noch so stehen lassen. Vieles davon war vielleicht vor 200 Jahren auch schon denkbar. Und vor 400 Jahren gab es auch schon Holzschnitte mit Discs in the Sky. Aber das jetzt zeigt nochmal, wie wenig Bilder man von dem Universum hatte. Er schreibt hier nochmal, die neueren atomischen Explosionen auf der Erde, so wird vermutet, das ist eine Theorie über die Flying Discs, hätten die Aufmerksamkeit dieser so viel weiter fortgeschrittenen Mars- oder Venusbewohner erregt und Besorgnisse hinsichtlich möglicher Kettenreaktionen und der damit verbundenen Zerstörung der Erde wachgerufen. Da eine derartige Möglichkeit auch eine katastrophale Bedrohung unserer Nachbarplaneten bedeuten würde, so sähen sich deren Bewohner veranlasst, die Entwicklung der Dinge auf der Erde sorgfältig zu beobachten, in voller Erkenntnis der ungeheuren Gefahr, welche unsere Nuklearversuche verursachen könnten. Das fand ich nochmal so ein tolles Bild. Also die Venus und der Mars waren in den 50er Jahren immer noch potenziell bewohnt. Ich weiß nicht, da weißt du vielleicht mehr, was für Bilder man da schon machen konnte oder nicht machen konnte, aber das fand ich schon nochmal irre, um das einfach so ein bisschen nochmal da zu verorten. Das ist die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Atombomben, zwei sind schon im Krieg losgegangen. Die Welt ist im Kalten Krieg. Jung sieht, dass das Kollektiv Unbewusste einfach so dermaßen abgespalten ist von dem Versuch der Menschheit, den Alltag irgendwie friedlich zu gestalten, dass man auf einmal die Projektion des Kollektiv Unbewussten als Kollektivvision im Himmel als UFOs irgendwie sehen kann. Und gleichzeitig war das in einer Zeit, in der man noch so wenig wusste, wie du mal gesagt hast, von der Tiefsee weiß man es heute immer noch nicht. Aber damals wusste man scheinbar noch nicht genug über Venus und Mars, um wirklich im allgemeinen Diskurs ausschließen zu können.
Ja, gut, das ist schon sehr grenzwertig. Mir erinnert das so ein bisschen an Oppenheimer, ne, an diesem Schlüsselmoment, dass eben mit der Zündung der Atombombe doch ein ganz geringer Prozent Teil nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich die komplette Atmosphäre dann in Luft auflöst.
Ja, das stimmt. Aber du wolltest zu den Archetypen
noch. Ich wollte auch zu den Archetypen was sagen. Und ich meine, das hätten wir auch in dieser einen Folge besprochen, nämlich, dass ja die Archetypen mehr oder weniger eine statische Konstante sind. Mhm. Irgendwo in diesem instinktiven Bereich eingepfremt, gelötet. Ja. Gleichzeitig gibt es ja auch so kulturelle Bedingungen, ne? Oder beziehungsweise geografische Bedingungen. Das war da habe ich das Beispiel, was gebracht wurde, dass jetzt im Norden die Sonne immer sehr positiv besetzt ist, weil die Sonne natürlich dann irgendwann die Ernte bringt und den Frühling einleitet und so weiter. Während dann in sehr heißen Regionen die Sonne eben nicht ganz so positiv, weil es eben Dürre und Durst und Katastrophen auslösen kann. Ne?
Ja.
Das ist ja nochmal so, und das ist aber auch so, wenn man jetzt die Archetypen betrachtet, ob dann auch solche Abweichungen da irgendwo mit feststellbar sind.
Ja, also bei dem Text, den ich jetzt gelesen habe, hat Jung versucht, auf zwei Arten diese Archetypen, also diese UFOs und diese Archetypen zu harmonisieren. Er hat ja eben gesagt, das ist die Säkularisierung und deshalb sieht man da, wo früher Götter und Scheiben und was weiß ich war, oder Wägen, die am Himmel lang fliegen oder so, da sieht man jetzt auf einmal UFOs, die sind technisch determiniert, was ihm auch in Träumen scheint. Es gibt auch einen ganzen Abschnitt da, wo UFO-Träume, wo er auch immer betont, dass die Leute noch nie was von UFOs gehört hatten, dass sie einen Traum hatten, was ich auch wieder lustig finde, dass das so erst nochmal so betonen muss, weil das dann seine Hypothese auch ein bisschen besser passt. Aber diese Archetypen beschreibt er eben als diese runden Dinge, das ist eben auch die Einigkeit, das Mandala, das Yin-Yang, also ein globales Bild. Ne? Diese Discs sind ja rund. Es gibt sicherlich auch die zigarrenförmigen. Das hat dann vielleicht was Phallisches, aber hauptsächlich geht es halt um diese Bilder, die halt in allen Religionen, in allen Kulturen, wo man die Sonne drin sehen könnte. Also das Runde, ne? das hebt er nochmal richtig hervor. Einfach um das Gegenteil von dem zu sagen, was du gerade sagst, nämlich wir sehen da auch wieder nur Mandalas, wie vor 3000 Jahren. Wir sehen da auch wieder nur Yin-Yang, wie vor 5000 Jahren. Wir sehen da auch wieder, also das ist einfach für ihn.
Es ist noch ein Abstraktionslevel drüber, oder was?
Ja, wir nennen es UFOs und es erscheint uns ganz neu, es ist eine neue Bedrohung. Aber er sieht da, und in gewisser Weise ist mir sympathisch, weil diese Idee, das halt, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass genau jetzt hier welche ankommen. Also entweder sind die immer und überall hier und deshalb ist natürlich, dass wir welche sehen, oder es ist wirklich was Besonderes. Dann wäre es schon ein wahnsinnig kosmischer Zufall, dass wir jetzt gerade welche davon sehen würden. Aber er sagt, das ist eben diese kollektive Projektion in den Himmel, wo früher hat man da Götter gesehen, jetzt sieht man da UFOs, aber es geht um das Gleiche, es geht um kollektive Vision vor dem Hintergrund einer globalen Bedrohung durch einen atomaren Krieg.
Ja gut, und die ist halt rund. Ne?
Ja, die nee, rund ist eben, das kollektiv Unbewusste wird falsch gesehen. Das ist, vielleicht kann man es so sagen. Ja?
Okay.
Also, oder es wird immer als das gesehen, was gerade in der Kultur vorherrscht. Ne? Und jetzt sehen wir halt UFOs, wo ja, wir vielleicht verstehe. Früher...
Ja, aber es ist eigentlich so, die Projektionsfläche ist rund und deswegen guckt er dann halt noch eine Ebene höher und sieht halt einen Kreis. Und damit ist er so weg von diesen ganzen Boundaries, die da kulturell oder zeitlich da reingelesen werden können.
Genau, und dann ist es eben wieder so ein bisschen nur, wie das du gesagt hast, das ist halt was Menschliches, was Kollektives und doch Menschliches. Jetzt gerade aufgrund der Bedrohung, wenn wir Zeichen im Himmel sehen, dann sehen wir extraterrestrisches Leben, die ja auch wieder das gespaltene Selbst, die sind ja beides, ne? Die sind ja auch Glücksbringer, die sind ja auch Hoffnungsträger. Oh, wenn wir diese Technik hätten, dann wären alle Energieprobleme gelöst. So, ne? Und gleichzeitig aber auch bedrohlich. Mein Gott, die wollen uns bestimmt überfallen und alle erschießen. Ne? Also das gespaltene Selbst, was wir da hinein projizieren, ist ja auch wieder telling. Ne? Also wir sehen auch wieder beide menschlichen Seiten in unserer Kollektivvision. Ja.
Und wir kennen die Kosmosoziologie. Das war doch, so hieß das doch bei Drei Sonnen.
Ah, okay.
Das hieß das so, oder?
Ja. Nee, okay. So, ach doch, genau, das war das mit der dunkle Wald, ne?
Der dunkle Wald, genau.
Ich möchte abschließend noch eine Sache vorlesen. Ich scrolle hier hin und her und finde es nicht. Das ist ein bisschen längerer Text, aber der scheint mir nochmal wichtig. Also es geht jetzt dann... Wir sind jetzt ja, man versucht so ein bisschen eben aus diesem Anfänglichen mit den Äonen und sowas, das ist ja auch Jung, das hat er ja gesagt. Ne? Es geht ja schon eben um diese Jahrtausende und da sind wir jetzt wieder an so einer Schwelle. Und dann kommt dieser Mittelteil, in dem es dann ein bisschen darum geht, das wieder einzufangen und sagen, nee, es geht hier um empirisch beobachtbare psychologische Phänomene. Unter großer psychischer Last werden abgespaltene, verdrängte Dinge hinausprojiziert und die sehen wir dann. Und nach Jung geht das halt nicht nur Individuen so, sondern auch im Kollektiv. Das sind die Archetypen. Für diese Archetypen-Fußnote gibt es wohl auch Texte, muss ich mal suchen, kommt vielleicht mal später, in denen Jung sehr wohl sagt, dass die Archetypen eher so eine Art kosmisches Gewebe sind, was vom Menschen unabhängig ist. Ja. Aber das ist dann sozusagen wahrscheinlich noch mal vor der Evolution im Menschlichen. Das ist dann wahrscheinlich eher diese Mikrotubuli-Idee von dem Panpsychischen. Aber jetzt abschließend noch mal zurück in die Speculative Fiction. Hier Science Fiction aus den 50er Jahren von C.G. Jung. Es erscheint ein rundes, metallenes Gebilde, das als fliegende Spinne charakterisiert wird. Das ist in einem bestimmten Kapitel da drin. Dieser Beschreibung entspricht das UFO, was die Bezeichnung als Spinne betrifft. So ist es an die Hypothese zu erinnern, dass die UFOs eine Art von Insekten seien, die von einem anderen Planeten stammen und ein metallisch glänzendes Gehäuse besitzen. Eine Analogie dazu wäre die ebenfalls metallisch aussehenden Chitinpanzer unserer Käfer. Jedes UFO sei ein einzelnes Tier, das ist ein Traum einer Patientin. Bei der Lektüre der zahlreichen Berichte ist, wie ich gestehen muss, mir selber auch der Gedanke gekommen, das spricht er über sich, dass das eigentümliche Verhalten der UFOs am ehesten an das gewisse Insekten erinnere. Und wenn man schon über eine solche Annahme spekulieren will, also er verleitet uns darüber zu spekulieren, so besteht die Möglichkeit, dass unter entsprechenden Lebensbedingungen die Natur auch imstande wäre, ihr, in Anführungszeichen, Wissen noch in anderer Richtung als derjenigen der physiologischen Lichterzeugung und dergleichen mehr zu betätigen, zum Beispiel in Antigravitation. Unsere technische Fantasie hinkt ja sowieso öfters derjenigen der Natur nach. Alle Dinge unserer Erfahrung unterliegen der Gravitation, bis auf die eine große Ausnahme, die Psyche. Sie ist sogar die Erfahrung der Gewichtslosigkeit selber. Das psychische, in Anführungszeichen, Objekt und die Gravitation sind unseres Wissens inkonsumerabel. Sie scheinen prinzipiell verschieden zu sein. Die Psyche repräsentiert den einzigen uns bekannten Gegensatz zur Gravitation. Das ist wiederum ja auch philosophisch, ne? Das ist ja wirklich ein Thema. Wo ist die Verschränkung eben zwischen das Körper-Geist? Dilemma, ne? Wie hängen die Dinge miteinander zusammen? Wie kann etwas Nicht-Räumliches das Räumliche berühren? Hm. Ja. Die Psyche repräsentiert den einzigen uns bekannten Gegensatz zur Gravitation. Sie ist eine Antigravitation im eigentlichen Sinne des Wortes. Wir können zur Bestätigung dieser Überlegung auch die Erfahrung der Parapsychologie heranziehen, wie zum Beispiel das Schweben, also Levitation, und andere Zeit und Raum relativierende psychische Phänomene, die nur von den Unwissenden geleugnet werden. Da sind wir wirklich noch im Sci-Fi der 50er Jahre. Ne? Also diese Idee, dass man aus der Natur die Antigravitation erwarten darf. Natürlich haben wir auch darüber gesprochen, wie die Quantenphysik bei Photosynthese dafür sorgt, dass über 99% des Lichts in Energie umgewandelt werden können. Und so. Und das gibt da schon fantastisch anmutende Möglichkeiten in einer Physik, die ich überhaupt nicht kapiere. Und trotzdem liest sich das dann ein bisschen so wie 50er Jahre. Also Insekten von einem anderen Stern, die Antigravitation erfunden haben. So.
Ja.
Das wäre jetzt das letzte Zitat.
Wow.
Und ich danke dir, Flo, beim Laufen reden und laufend reden ist jetzt wirklich im Gespräch mit dir, sind so neue Gedanken und auch ein besseres Verständnis für mich, für dieses Konzept von Archetypen gekommen. So, ne? Das kam so im Dialog, was ja auch Learning by Teaching in gewisser Weise. Also nicht, dass ich dir etwas beibringe, aber die Idee, dass wenn man Dinge formulieren muss und sie dann hinterfragt werden, entsteht natürlich dann auch immer eine andere Form von Wissen. Etwas erklären zu müssen, ist etwas anderes, als etwas intuitiv erfasst zu haben. Und das fand ich jetzt schon ganz spannend.
Ja, ich freue mich, dein Schmierzettel zu sein.
Nein, du bist nicht mein Schmierzettel.
Dein Draft.
Nein.
Nein, nein, das habe ich jetzt.
Du bist mein.
Ja, vielen Dank.
Ich spiritueller Lehrer. Ich komme jeden Tag an mit einem Schmierzettel.
Guck mal, Chef, was ich gefunden habe.
Und du sagst, gibt es schon.
Ich freue mich. Ich fand es total spannend. Danke auch für deine Geschichte. Für deine Narration, deine Erzählung. Das Ganze könnt ihr. Ich finde auch den Weg, ich muss mal abschließen. Also ich finde den Weg, den wir gegangen sind, das hat auch für mich viele Archetypen gerüttelt. Weil irgendwie dachte ich die ganze Zeit, hier war ich schon mal, aber ich bin hier nie lang gegangen und irgendwie kommen dann wieder so Erinnerungen raus, die aber nie da waren. Ja, es ist komisch.
Kann man, aber das nehme ich auch nochmal auf, weil das ging mir auch so, also beim Hallensee hieß der, wo wir ankamen.
Hallensee, ja.
Der war natürlich landschaftsarchitektonisch und architektonisch mit den Villen, mehrstöckige Häuser und so eine Bucht und sowas, alles angelegt. Aber es macht ja was mit einem. Und auch das, was du sagst jetzt, wir sind hier, es wird langsam dunkel. Wir sind mit einem Wald, laufen immer tiefer in den Wald, die Stadt wird immer leiser. Wir sind auf so einem breiten, wir sind im breiten Weg, rechts und links sind Kiefern, die in den Himmel steigen. Das macht ja auch was mit einem. Da kommen schon auch Kindheitsgefühle hoch. Ja, also man geht so am Ende des Tages vom Meer weg zurück zum Campingplatz oder so.
Ja, ja, genau, so dieser typische ostdeutsche Seeweg, ja.
Genau.
Den man dann halt noch mit dem Geruch vom See auf der Haut und dann von den Kiefern und von Land. Ja, es ist so klassisch, ne? Das sind auch so Bilder, die dann halt bleiben. Ja, und vor allen Dingen, ich bin hier. Am Grunewald schon öfters mal im Jahr fahre ich halt Rad hier, diese ne, Havelchaussee, klassische Rennradstrecke. Ja, und jetzt aber so mittendurch zu gehen, ist für mich auch neu.
Und ich bin auch froh, dass ich mit dir gehe und du GPS hast. Also ich wüsste jetzt schon, ich müsste jetzt noch, sobald ich die Autos nicht mehr höre, hätte ich ein Problem. Jetzt weiß ich noch, wo ich hin müsste.
Ja, nee, das kriegen wir hin. Ja, wenn ihr sehen wollt, wo wir langgelaufen sind, dann guckt auf eigentlich-podcast.de. Das ist die Episode 63 gewesen.
Mhm.
Ja, 63. Auch Mitch wird einige Infos, Links und Text wahrscheinlich auch ein bisschen ablegen auf der Seite. Guckt euch das an, wenn euch das Thema interessiert. Und guckt euch an, wo wir langgelaufen sind. Ist auf jeden Fall mal so ein Wochenendausflugswert. Hier gibt es viele Biergärten, die man dann besuchen kann. Ja, so viel von uns. Das war eigentlich Podcast mit Mitch und
Flo. Vielen Dank und schaltet auch in 2 Wochen wieder ein. Und, ja, jetzt habe ich den Abschluss
verkackt.
Okay, macht's gut. Tschüss.